Ja, wir starten heute eine neue Themenreihe über die Kirche. Du bist heute Morgen hoffentlich nicht per Zufall in der Kirche gelandet. In unserer Kirche, es gibt viele Kirchen, es ist eine von vielen Millionen von Kirchen in dieser Welt, aber du bist heute hier auch im Livestream in der Kirche. Und ich weiß nicht, was dich bewegt oder was dir durch den Kopf geht, wenn du über Kirche nachdenkst. Oder wenn du das Wort Kirche hörst. Wir alle haben ja wahrscheinlich, wenn wir Kirche hören, so gewisse Bilder im Kopf, die uns bewegen. Hoffentlich positiv, aber wenn du auf der Straße die Menschen fragst, hey, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Kirche denkst? Dann würden wahrscheinlich viele so empfinden wie ich vor 30 Jahren. Sagen, ja, ist ein bisschen eine staubige Sache. Ist ein bisschen, vielleicht, ja. Irrelevant. Das ist etwas für die Schwachen, für die Armseligen. Was kommt uns in den Sinn? Ich bin heute Morgen hier, nicht nur, weil ich einen Dienst habe, sondern weil ich begeistert bin von Kirche. Weil ich überzeugt bin, dass die Kirche das Nonplusultra ist. Dass es keinen besseren Ort gibt, egal ob du jetzt im Livestream oder hier vor Ort bist, um am Sonntagmorgen hinzugehen. Ich mag mich erinnern, es war mal nicht so. Ich durfte oder ich musste oder ja, wie du auch immer sagen willst, über einige Jahre als junger Teenager in die Kirche gehen. Und das war immer mehr oder weniger so eine mühsame Angelegenheit, eine Pflichtübung. Ah, morgen aufstehen. Und was mich immer freute, war, dass ich den Josi sah. Der Josi war mein Fußballkompagnon, der spielte Fußball. Also ich habe wirklich noch kaum jemanden so spielen gesehen und er wollte nicht in einem Fußballclub, aber der konnte einfach alle Tricks. Und jedes Mal, wenn ich in der Kirche war, war der Josi da. Und das war mein Highlight. Den Josi, der war etwa 5, 6 Jahre älter als ich. Und ich sah den Josi und sagte, hey, so toll, dass du da bist. Und irgendwann fiel mir auf, hey, der Josi, der kommt ja wirklich freiwillig in die Kirche. Das war bei mir anders. Oder? Ich musste meine 20 Mal oder, in die Kirche gehen und dann realisierte ich, hey, der Josi, der ist ja schon lang konfirmiert. Dann fragte ich ihn eines Tages mal ganz scheu, wenn wir Fußball spielen, reden wir nicht über Glaube oder Kirche. Ich fragte ihn mal, Josi, seine scheuche Frage. Warum gehst du in die Kirche? Weißt du, was seine Antwort war? Die erstaunte mich. Er sagte mir so trocken, wegen Gott. Als junger Teenager konnte ich mit dieser Antwort nicht viel anfangen. Ich fragte mich, okay, danke für die Antwort. Ah, du gehst wegen Gott in die Kirche. Oh, interessant. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass du wegen Gott in die Kirche gehst, weil ich habe Gott nicht gesehen in der Kirche, ich habe ihn nicht erlebt in der Kirche. Wieso gehst du in die Kirche? Und es löste etwas aus bei mir. Und einige Jahre später, tatsächlich, nachdem ich ein paar Jahre Break hatte von der Kirche, ging ich wieder zurück in die Kirche. Und diesmal nicht eben, weil ich eine Pflichtübung absolvieren durfte, sondern weil ich wollte, weil ich begeistert war von der Kirche. Es hat sich etwas verändert, tatsächlich. Das, was der Josi gesagt hat, er geht wegen Gott in die Kirche, war nun auch mein Grund, um in die Kirche zu gehen. Und so der große Test, ob das wirklich irgendwo nicht wegen dem Josi war, sondern wirklich wegen Gott war. Ich mag mich erinnern, eines Tages fragte mich so ein alter Kumpel, hey, ich habe ein paar Tickets für den Autosalon in Genf. Ich gehe am Sonntag hin. Und dann überlegte ich kurz, ja, das wäre schon toll. Das wäre schon, war schon mal im Autosalon. Das ist schon ein Erlebnis, oder? Mal dort zu diese ja, tollen Autos zu sehen. Und gerade für die Jungs, so, ja, es gibt wirklich nichts viel Besseres. Und ich sagte ihm, hey, vielen Dank für die Einladung, das ist wirklich mega lieb, die Tickets sind schweineteuer. Und ich sagte ihm, hey, ich kann leider nicht mitkommen oder ich komme nicht mit. Ich gehe in die Kirche am Sonntag. Und dann fragt er mich, ja, du, stimmt etwas mit dir nicht? Bist du krank? Und ich sage, nein, hey, mir geht es so gut wie noch nie. Ich gehe wirklich in die Kirche, weil ich begeistert bin von Kirche, weil ich sogar noch mehr begeistert bin von Kirche als vom Autosalon. Und an dem Tag wusste ich, dass wirklich auch in meinem Leben tatsächlich etwas sich auch verändert hat, dass die Kirche nicht irgendwie etwas so nebenbei ist, sondern dass es zu einem ganz zentralen Lebensinhalt von meinem Leben geworden ist, in die Kirche zu gehen, Kirche zu leben. Und in dieser neuen Themenreihe, die wir heute Morgen anfangen, geht es um die Kirche. Es geht darum zu verstehen, was ist die Identität, was ist die Bestimmung der Kirche? Weshalb gehen wir in die Kirche? Was ist der Zweck der Kirche? Und heute Morgen möchte ich die Frage aufnehmen, was ist die Kirche? Was ist die Kirche? Weil diese Frage ist schon relativ wichtig, was die Kirche ist, weil da gehen die Meinungen ganz ein bisschen ziemlich weit auseinander, wenn du die Menschen fragst, was ist die Kirche? Was ist sie tatsächlich? Was ist die Kirche? Die Frage, die wir uns heute Morgen zur Einleitung in dieses Thema auch vor Augen führen wollen. Die Kirche und ihre Identität, ihre auch Bestimmung. Die Bibel sagt uns ein Wort, das Jesus dem Petrus sagte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. In diesem sehr aufschlussreichen Statement, das Jesus hier macht, da haben wir so viel Inhalt und ich möchte das mit euch heute Morgen anschauen, was genau auch Jesus damit meint. Und die Frage, die ich ja mit uns zusammen heute Morgen anschauen möchte, ist, was ist die Kirche? Was ist die Gemeinde? Jesus spricht hier in diesem Wort von Gemeinde. Aber was ist denn Gemeinde? Was kommt dir in den Sinn? Das ist ja genau auch so ein bisschen eine Frage, die auch uns als Leitung beschäftigt. Ja, was kommt den Menschen in den Sinn, wenn sie über christliches Zentrum, wenn sie von Gemeinde hören? Was bedeutet das genau? Vielleicht hast du deine Vorstellung. Aber das Erste, was mir wahrscheinlich so in den Sinn kommt, ich gehe auf Gemeinde. Ich gehe zur politischen Gemeinde. Ich gehe dort, was auch immer, deine Steuern bezahlen. Das musst du heute ja nicht mehr vor Ort, aber kannst du immer noch. Was ist Gemeinde? Was meint Jesus damit, wenn er von seiner Gemeinde spricht, wenn er davon spricht, Gemeinde? Wenn die Apostel, wenn Paulus die verschiedenen Kirchen, die er gegründet hat, anspricht in seinen Briefen, nicht in allen, aber in den meisten Briefen, da redet er zur Gemeinde in Korinth, da redet er zur Gemeinde in Thessalonica, da redet er zu den verschiedenen Gemeinden. Was ist genau gemeint mit Gemeinde? Was meint Jesus, was meinen die Apostel mit Gemeinde? Nun, die Gemeinde, dieses Wort ist nicht ein Wort, das Jesus erfunden hat. Ist auch nicht ein Wort, das die Apostel erfunden haben, sondern das Wort Gemeinde, es kommt aus dem Altertum. Wir wissen ja bereits, in der Bibel findest du je nach Übersetzung das Wort Gemeinde 200, 300 Mal. Auch im Alten Testament, es ist kein neues Wort. Aber im Ursprungstext, da steht dieses Wort Gemeinde für die Ekklesia. Die Ekklesia war nicht ein Wort, das eben aus dem Judentum kam, sondern von den Griechen. Die Griechen hatten eine Ekklesia. Und die Ekklesia der Griechen, und das ist dasselbe Wort, das uns die Bibel hier schildert, die Ekklesia der Griechen war eine, in dem Sinn, politische Versammlung. Und die wurde einberufen von einem Herold, von einem Beamten, wenn du so willst, von einem Leiter. Und dieser Herold, der berief eine Versammlung ein, eine Gemeindeversammlung, eine eben in dieser Ekklesia, das war ein Herausrufen. Das wörtliche oder die wörtliche Bedeutung bedeutet eine Versammlung der Herausgerufenen. Es sind diejenigen, die gerufen sind, an diese Versammlung zu kommen. Also nicht irgendjemand, sondern die Herausgerufenen, die Berufenen, die sollen nun an diese Versammlung kommen, an dieser Versammlung teilnehmen. Und wenn Jesus und wenn die Apostel von Gemeinde sprechen, dann spricht er natürlich nicht von einer politischen Versammlung, wie es die Griechen, und die damalige Kultur war ja sehr stark auch vom Hellenismus geprägt. Also deshalb auch diese Wörter. Aber Jesus und die Apostel füllten diese Bedeutung mit einem neuen Inhalt. Und das ist wesentlich. Also wenn wir heute, ich gehe heute Morgen in die Gemeinde sprechen, in die Ekklesia, dann gehen wir nicht an eine politische Veranstaltung, oder? Oder schon? Nein, Jesus meinte damit eben genau nicht das, sondern er meinte die Versammlung der Einberufenen, eben nicht politischen Freunde, sondern der Gerufenen, der Berufenen seines Himmelreichs, seines Königreichs. Das ist die Bedeutung, die Jesus neu füllt, wenn er diesen griechischen Ausdruck hier braucht, der Ekklesia. Und das gibt uns auch einen wichtigen Einblick, nicht nur was Gemeinde ist und was Jesus mit Gemeinde, was Jesus mit Kirche auch meint, sondern er sagt ja etwas ganz Wesentliches auch. Nämlich, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Nun, hast du dir auch schon mal überlegt, dass es eigentlich schon ein Wunder ist, dass die Gemeinde von Jesus, die Gemeinde, die Ekklesia von Jesus schon über 2000 Jahre Bestand hat, dass sie nicht ausgelöscht wurde. Weil so ziemlich alles in dieser Welt, so all die schönen, wunderbaren Reiche, die so glorious waren, die gibt es nicht mehr. Aber die Gemeinde, die Ekklesia, die gibt es immer noch. Und Jesus sagt nichts anderes als die Gemeinde, die Kirche von Jesus Christus, die ist unzerstörbar. Sie ist unauslöschbar. Sie hat ihren Anfang, in dem Sinn im Altertum, zur Zeit des Volkes Israel, die Gemeinde Israel, aber im Sinne vom Neuen Bund, die Ekklesia, die Jesus hier anspricht, die er erwähnt, das ist der Neue Bund, die Gemeinde, die Gemeinschaft, diese Versammlung im neuen Bündnis, das er geschlossen hat. Und dieses neue Bündnis und dieser neue Bund, der die Kirche, in dem Sinn auch ausmacht, diese Gemeinde, diese Kirche, die hat Ewigkeitswert. Diese Kirche, die kann auch durch die Umstände, durch die Widrigkeiten des Lebens, der Geschehnisse in dieser Welt, die momentan so aktuell sind, oder? Wo wir denken, ja, was passiert jetzt mit der Gemeinde, was kommt noch auf uns zu? Nun, wenn wir die Offenbarung lesen, dann werden wir durchaus auch erfahren, dass noch vieles auf die Gemeinde Jesu zukommen wird. Viel Wunderbares, aber auch viel Schwieriges, aber trotz all dem, die Gemeinde, die Pforten der Hölle, die werden die Gemeinde nicht überwinden, das sagt Jesus. Diese Gemeinde, sie ist auf dem Felsen gebaut. Auf dem Felsen, auf Petrus, sagt Jesus, auf den Aposteln. Auf den Aposteln, die von Jesus diesen Auftrag bekommen haben, die Gemeinde von Jesus weiterzubauen. Und was nun, dieser spannende Vers hat in der Kirchengeschichte einige, sagen wir auch, Kontroversen ausgelöst. Aber was hier eigentlich klipp und klar ist, ist und das Wesentliche ist, und über das möchte ich heute Morgen sprechen, nicht nur, was die Gemeinde ist, sondern Jesus sagt hier etwas ganz Wesentliches zum Petrus. Er sagt, meine Gemeinde will ich bauen. Und das ist der springende Punkt. Das Wichtigste, das du wissen darfst und musst, ist nicht, dass es irgendeine Gemeinde ist, irgendeine Kirche, sondern es ist seine Kirche. Es ist seine Gemeinde. Wir haben manchmal den Anspruch, ja, das ist meine Gemeinde, ja, es ist auch meine Gemeinde, ja, absolut. Aber zuallererst ist es seine Gemeinde. Zuallererst ist die Kirche seine Kirche. Es ist keine menschlich gemachte Kirche und das ist genau der springende Punkt. Weißt du, wenn wir die Leute fragen, ja, das ist irgendwie eine Institution, die Kirche, ja, die ist veraltet, die hat keine Relevanz mehr. Das sind Menschen, die hinter dem Mond leben oder was auch immer du hörst, oder? Aber Jesus sagt, hey, meine lieben Freunde, meine liebe Welt, die ich so sehr liebe, die Kirche ist meine Kirche und diese Kirche hat Ewigkeitsbestand. Und nicht nur das, sondern die Bibel sagt uns, dass Jesus in diesem Leib lebt. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Da kommen mir die Worte von Josi in den Sinn. Der sagte mir, hey, ich gehe wegen Gott in die Gemeinde. Und genau das ist der springende Punkt, dass eben die Gemeinde nicht irgendwie einfach ein Ort ist, wo wir irgendwie unseren Sonntag, unseren Sabbat abspulen, sondern das ist der Begegnungsort. Das ist der Ort, wo Gott uns begegnen will. Und das ist der Ort, wo Gott durch seinen Geist, dass Jesus durch seinen Geist diesen Leib erfüllt. Und eben, es ist nicht einfach eine Institution. Jesus hat keine Institution gegründet. Wenn wir uns über Kirche Gedanken machen und natürlich auch in der Kirchengeschichte immer wieder auch auf ja, diese Frage kommen, ja, ist die Kirche wirklich so ein bisschen auch institutionalisiert? Ist sie eine Institution? Es war nie der Zweck und der Sinn von Jesus, dass seine Gemeinde, seine Kirche von Menschen irgendwie institutionalisiert wird. Sondern es war immer von Anfang an bestimmt, dass seine Gemeinde, seine Ekklesia, sein Leib ist, das ist, was sie ist. Die Gemeinde von Jesus ist sein Leib. Und weil es sein Leib ist, erfüllt er es mit Leben. Deshalb kannst du in der Kirche Gott erleben. Deshalb ist die Kirche von Jesus bestimmt, ein Ort der Begegnung zu sein, wo Menschen in ihrem Leben erneuert, verändert werden, wo Leben transformiert werden, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen befreit werden, weil Jesus mit seiner ganzen Fülle in dieser Gemeinde lebt. Weil Jesus mit seiner ganzen Herrlichkeit die Gemeinde, seine Gemeinde erfüllen will. Und nun ist die Frage, ja, ist dann jede Kirche der Leib Jesu? Nein. Nein. Nicht jede Kirche, die sich Kirche nennt, ist der Leib Jesu. Sondern die Voraussetzung, dass es Leib Jesu ist, ist, dass du zum Leib Jesu gehörst. Dass die Kirche sich zu Christus als Erlöser und Herrn bekennt. Es ist die glaubende Kirche, die die Bibel hier erwähnt. Der Leib von Christus ist die Kirche der Gläubigen, der Auserwählten. Das ist die Bestimmung, das ist absolut das Wörtliche, die wörtliche Bedeutung, die Herausgerufenen, das ist die Ekklesia, die Herausgerufenen aus der Welt in nicht zuerst die Kirche, sondern in das Bündnis mit Jesus, in den Leib hineingeboren, in den Leib hineingerufen durch Jesus, an diesen Leib angegliedert durch Jesus. Durch seinen Geist, wie es auch unser Korintherbrief sagt, es ist schlussendlich Gott, der uns in diesen Leib eingliedert. Und das geschieht durch unseren Glauben, es geschieht nicht durch Kirchenzugehörigkeit. Du kannst Mitglied in irgendwo einer Kirche sein, auch hier im christlichen Zentrum. Das heißt nicht, dass du zum Leib Jesu gehörst. Die Voraussetzung ist nicht eine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche, sondern es ist der Glaube. Es ist der Glaube, der persönliche Glaube, dass Jesus Christus Herr ist. Dass Jesus für dich am Kreuz sein Leben gegeben hat und den Preis von deiner Trennung von Gott bezahlt hat. Das ist die Glaubenskirche. Und das ist damit gemeint, der Leib von Jesu. Nun, der ist weltweit. Der Leib von Jesu wird weltweit vom Geist Gottes gebaut. Er ist ausgegossen, der Heilige Geist, dass das Leben kommt, dass die Kirche von Jesus gebaut und gestärkt wird. Und es ist Jesus, der dort kommt. Was sagt er so zentral? Wo zwei oder drei nicht in die Kirche gehen, bin ich da. Sondern wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich unter ihnen. Das Bekenntnis an den Namen von Jesus Christus. Das ist zentral. Das ist die Voraussetzung auch, dass dieser Leib mit dem Leben, mit dem Gottesleben erfüllt wird. Dass das Leben kommt, ist dort, wo wir Jesus Christus bekennen als den Lebendigen. Und es ist dort, wo Jesus uns ruft in diese Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen, der Bekennenden, die bekennende Kirche, der Menschen, die Jesus lieb haben und mit ihm, wie es Sultan letzten Sonntag gepredigt hat, in einer Freundschaft sind. Das ist die Basis für Kirche, für Gemeinde von Jesus. Und eine zentrale Bedeutung ist, dass wir eben Volksgemeinde sind. Wir gehören zu Gottes Volk. Im 1. Petrus 2, Vers 9, da sagt uns Petrus, wir sind sein Volk, wir sind seine eine heilige Nation. Wir sind Herausgerufene, um eben Gott und sein Volk zu nicht nur vertreten, sondern es zu sein. Und das ist eine zentrale Bedeutung der Gemeinde, der Ekklesia. Es ist natürlich die weltweite Ekklesia. Es ist die weltweite Gemeinde von Bekennenden, von Heiligen, die herausgerufen worden sind, die das sind. Und dann haben wir vor Ort, wie auch hier, da in Rheinfelden, haben wir eine im großen Bild der Welt, eine kleine Kirche, eine kleine Gemeinschaft, die aber ein Puzzleteil des großen Volkes Gottes ist. Und das ist unsere Identität als Kirche, ist Volk zu sein, ein herausgerufenes Volk zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, die eben nicht einfach durch, ich gehe am Sonntag in die Kirche, sondern von denen, die Jesus bekennen, die unter auch der Herrschaft von Jesus leben. Die sagen, Jesus ist tatsächlich mein Herr. Er ist mein König. Er ist mein Ein und Alles. Das ist die Kirche. Das heißt natürlich nicht, werden wir noch anschauen, jeder ist in der Kirche willkommen. Aber die Kirche, der Leib von Jesus, und das ist die zentrale Bedeutung, ist der Leib der Bekennenden. Du gehörst nicht zum Leib von Jesus, nur weil du in der Kirche bist, sondern weil du ihn bekennst als Herr, König. Und die zentrale Bedeutung von auch der Ekklesia, und auf das möchte ich noch zum Schluss heraus, die zentrale Bedeutung der Ekklesia ist die Gemeinschaft. Es ist nicht nur eine Versammlung. Es kann ja je nachdem auch etwas sehr Anonymes sein, oder? Du gehst irgendwie, ich weiß nicht, ob du schon mal an einer Gemeindeversammlung warst, einer nicht kirchlichen Gemeindeversammlung, du gehst irgendwie an eine Gemeindeversammlung, da siehst du irgendwelche Leute, die einberufen worden sind, du hast die Einladung bekommen, kennst niemanden, du redest mit niemanden, hast kein Interesse, machst vielleicht da deine paar Abstimmungen und dann gehst du wieder nach Hause, oder? Aber das ist nicht, was Jesus hier meint mit seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht nur einfach eine Zusammenkunft der Bekennenden, der Gläubigen, sondern die Gemeinde von Jesus ist eine Versammlung von nicht nur der Einberufenen, sondern der Menschen, die die Gemeinschaft auch suchen. Es ist eine Gemeinschaft, deshalb auch Gemeinde, bedeutet auch Gemeinschaft. Es ist ein Miteinander. Es ist eine zentrale Identität der Kirche von Jesus. Ein Ort der Begegnung zu sein. Eine Begegnungszone. Wir können Identität als Kirche nicht leben ohne Begegnung. Nicht nur mit Gott, das ist absolut im Zentrum, dass wir Gott begegnen, dass wir, was auch immer wir brauchen, Heilung, Befreiung, Erlösung, Stärkung, Ermutigung von unserem König erleben. Aber das ist ein Teil. Der andere Teil ist die Begegnung miteinander. Die Ekklesia ist eine Begegnungszone, wo Menschen miteinander in Beziehung kommen, wo Menschen miteinander Beziehung suchen, wo sie miteinander Beziehung leben. Und das ist das, was auch die Gemeinde von Jesus, als sie frisch ins Leben gerufen worden ist am Pfingsten, was sie auch ausmacht. Es war eine Gemeinde, wo Menschen wirklich auch miteinander unterwegs waren, wo sie Leben teilten. Nun, wenn du Apostelgeschichte liest, dann liest du einfach eine Story nach der anderen, wie diese Gläubigen, wie sie miteinander Leben teilten, wie sie miteinander unterwegs waren, wie sie Gott anbeteten, wie sie zusammen das Abendmahl feierten, wie sie zusammen evangelisierten, wie sie zusammen einfach unterwegs waren. Gemeinschaft pflegten, Gemeinschaft lebten, und das ist ein ganz zentraler Punkt auch der Gemeinde. Wenn wir Gemeinde Jesu nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis leben wollen, dann ist es auch der Ruf in die Gemeinschaft, die Ekklesia, die Versammlung, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und die ist, glaube ich, in der Zeit, wo wir jetzt drin sind, enorm wichtig. Ich bin erstaunt, wie viele Bücher in meinem Regal sind von einfach Berichten und was auch immer, von Menschen, die sagen, hey, ich bin absolut Teil der bekennenden Kirche von Jesus, aber ich habe mit der Kirche nichts am Hut. Ich brauche das nicht, ich brauche die Kirche nicht. Ich gehöre ja zu Jesus. Das ist ein Trend, der in den letzten 30 Jahren, geht 30 Jahre zurück, oder? In den 90er Jahren hat das richtig angefangen. Ein Trend in der westlichen Welt, der extrem fortgeschritten ist. Die Pandemie hat es verstärkt noch. Oh, ich brauche Kirche nicht. Ich habe jetzt den Livestream. Schön, bist du auch im Livestream dabei. Das will ich damit nicht sagen. Aber es geht um eine Grundhaltung. Kirche, was Kirche ist, ist Gemeinschaft. Ich kann am Livestream keine Gemeinschaft haben. Also, zumindest ich schaffe es nicht. Vielleicht ist es bei dir anders. Wir brauchen das Face-to-Face. Wir sind bestimmt, Leben zu teilen, zusammen am Tisch zu sitzen, zu essen, wie es die ersten Christen taten in der Apostelgeschichte. Wir sind bestimmt, miteinander zu reden, Nähe zu haben. Ja. Das können wir, egal ob mit oder ohne Livestream, das können wir nicht, wenn wir irgendwo zwar unser Leben als Christen leben, aber eigentlich sagen, die Kirche, das ist eben so ein spezieller Ort, und wir werden in der Serie noch auf Themen zu sprechen kommen, auch wo Kirche halt auch, wo Verletzungen geschehen, wo Themen im Raum sind. Die Kirche, sie ist der Leib Jesu, aber die Kirche, weil wir eben nicht perfekt sind, ist auch nicht der perfekte Ort. Aber wenn ich dann das Fazit habe, ich brauche die Kirche nicht, dann ist es auch ein Entscheid gegen den Leib von Jesus. Es ist nicht nur ein Entscheid, da habe ich mal so Erfahrungen gemacht, sondern wir sind bestimmt, Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, wir können als Christen unser Potenzial nur auch leben und ausleben, wenn wir Teil der Gemeinde Jesu sind. Absolut kannst du dein Christleben leben ohne die Kirche. Sagt Jesus nicht, ich schreibe dir das Heil ab. Das glaube ich nicht. Aber wenn du in deine Fülle und Bestimmung hineinkommen willst in deinem Leben, dann brauchen wir die Gemeinschaft. Wir brauchen das Befruchtende auch in unseren Kleingruppen. Teil einer Kleingruppe zu sein, ist nicht einfach, ist einfach ein Konzept vom christlichen Zentrum. Nein, die Kleingruppe ist der Ort, wo wir zusammen wachsen, wo wir zusammen unterwegs sind, wo wir zusammen Leben teilen, wie es die ersten Christen getan haben. Das ist nicht so ein nice to have, sondern es ist ein ganz zentraler Teil, so dass wir weiterkommen, dass wir wachsen, dass wir miteinander ja, das gute Land, das vor uns liegt, auch einnehmen. Das ist ganz wesentlich. Die Kirche von Jesus ist bestimmt ein Ort der Begegnung, Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, wir werden in eine Zeit kommen, wo dieser Trend, das wage ich zu sagen, dieser Trend, der zumindest in den letzten 30 Jahren fortgeschritten ist, ich glaube, es wird eine Rückkehr geben. Es wird eine Rückkehr geben aus dem Asyl. Zurück auch in die Bestimmung. Wenn die Dinge geschehen werden, die uns die Offenbarung zeigt und offenbart, dann werden wir erkennen, wie sehr wir die Gemeinschaft brauchen, wie sehr wir alleine unser Christsein-Leben nicht mehr leben können. Ich glaube, es braucht aber so die Wake-up-Calls auch im Leib von Jesus weltweit, dass das geschieht. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo dieser Wake-up-Call momentan vorangeht und wo der Heilige Geist uns auch wachrüttelt. Hey, du, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, du bist bestimmt Teil meiner Gemeinschaft zu sein. Nur dort wirst du die Stärke finden, die du brauchst, um auch in dieser Zeit, wo wir drin sind, deinen Mann und deine Frau zu stehen und das Land einzunehmen, trotz allen Widrigkeiten, die ja um uns herum sind. Wir leben in einer spannenden Zeit, aber wir leben auch in einer sehr ernsten Zeit. Das muss ich, glaube ich, niemandem sagen. Wir sind in einer Zeit, wo Gott noch viel tun wird. Wo Gott noch viel über unsere Bitten und Verstehen tun wird. Wo aber auch den Leib Jesu wachrüttelt. In ein gesundes Wachrütteln hineinbringt. Und sagen, hey, meine Lieben, es ist eine ernste Zeit. Paulus sagt, es ist eine schlimme Zeit. Sagt er schon vor 2000 Jahren. Und tatsächlich, es ist eine schlimme Zeit. Und umso mehr brauchen wir einander, umso mehr brauchen wir die Gemeinschaft, brauchen wir das gegenseitige Stärken. Und so möchte ich uns einladen, dass wir kommen zu Jesus, dass wir kommen an sein Herz, dass wir sein Herz, seinen Pulsschlag neu entdecken, auch für unser Leben und für seine Kirche, dass der Heilige Geist uns ganz neu auch entfachen kann und auch eine Begeisterung für die Kirche. Es ist eine Begeisterung nicht, weil die Kirche so perfekt ist, sie ist eben nicht so perfekt wegen dir und mir, aber sie ist wunderbar, sie ist heilig, weil Jesus heilig ist, weil es sein Leib ist. Das ist die Essenz der Kirche. Und niemand würde einer Braut sagen, oh, du bist schmutzig. Ist nicht so. Würdest du nie wagen, einer Braut zu sagen, oder? Aber wir sind die Braut von Jesus. Die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, über die ich vor zwei Wochen gesprochen habe, sie ist die Braut von Jesus. Sie ist sein Leib, sie ist heilig. Wie reden wir über die Gemeinde? Wie reden wir über die Gemeinde von Jesus? Reden wir über sie als ein Ort, der heilig ist, weil es sein Leib ist, weil wir seine Braut sind, die Braut des Bräutigams. Leben wir das? Verhalten wir uns auch so? Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns herausgerufen hast, herausgerufen, um Teil deiner Gemeinschaft zu sein, deines Volkes zu sein, deiner Braut zu sein, deines Leibes zu sein, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns neu ein Feuer entfachst, eine Begeisterung für deine Kirche. Dass du unsere Herzen ganz neu empfachst, um wirklich auch diese Braut wunderschön zu machen, dass wir unseren Teil beitragen dürfen, dass diese Braut, dieser Leib vollkommen wird. Wunderbar und heilig auch dir hingegeben werden darf, am Tag, wo du die Braut entgegennimmst. Jesus, komm mit deinem Geist, empfache uns, die ganze Kirche ganz neu. Wir brauchen das Feuer Jesu, deines Geistes, ganz neu auch in unserem Leben. Und wir laden dich einfach ein, dass du jetzt kommst, dass du uns, unsere Herzen ganz neu bewegst, dass du uns berührst, wo wir eine Berührung brauchen, Vater. Ja, sei willkommen, Herr Jesus. Danke bist du in unserer Mitte. Danke bist du der König, dem wir gehören dürfen. Ich habe noch einen Eindruck auch gehabt, das ist interessant, ist mehrmals auch heute Morgen erwähnt worden. Ich glaube, es sind Menschen hier, ja, du hast Ängste. Und das sind nicht Ängste jetzt wegen dem Krieg, sondern ich glaube, es sind Grundängste, die dein Leben schon längere Zeit auch verfolgen. Und Jesus möchte dir heute Morgen begegnen, er möchte dir heute Morgen in deinen Ängsten, und ich glaube, es sind Leute hier, du weißt eigentlich gar nicht genau, warum dass du diese Ängste hast. Das ist noch speziell. Eben nicht wegen dem Krieg oder sonst, sondern dein Leben ist geprägt von Ängsten. Und wenn dich das betrifft, und das ist ja auch ein Thema, das sehr persönlich ist, aber wenn dich das betrifft, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dass Jesus dir als Friedefürst begegnet. Nicht nur begegnen will, sondern dir begegnet und dir in deinen Ängsten Abhilfe verschaffen wird und dir Friede gibt, wie nur er es tun kann. Ich möchte das freisetzen, wenn das in deinem Geist, in deinem Herzen da ist, dann setze ich Jesu deine Friedenskraft über diesen Ängsten frei, dass du mit deinem Geist kommst und diese Ängste jetzt einfach auch eliminierst, dass du die Herzen, die Gefäße, unseren Tempel erfüllst mit deinem Frieden und jede Angst im Namen Jesu jetzt auch weichen muss.